glaube, was ich gerne rauskürzen wollen würde, wäre, dass ich zugegeben habe, dass ich mit Japanisch nach einem Tag üben schon wieder aufgehört habe und nichts mehr kann. Da schäme ich mich auch ein bisschen für. Also, weil mein Freund lernt tatsächlich jetzt seit 3 Wochen jeden Tag.
Was?
Der wird nach Japan fliegen, der wird alles sagen können.
Ja, oder halt genau das Gegenteil.
Und ich komme mit meinen zwei Brocken weiter.
Du kommst mit I und Hi und Konnichiwa voll gut zurecht. Freddy lässt ihr inneres Kind in Japan raus. Darum wird es jetzt hier gleich gehen. Aber um Kinder geht es generell gleich. Denn es gibt ja Kinder mit Typ 1 Diabetes. Und wir haben uns gefragt, was macht man denn, wenn diese Kinder in der Kita, im Kindergarten oder in der Schule sind? Man kann ja nicht immer Händchen halten als Elternteil.
Und man sollte es vor allen Dingen auch nicht im Sinne der Eltern, aber auch im Sinne der Kinder. Deswegen gibt es so tolle Organisationen wie zum Beispiel My School Care, die Kita- und Schulbegleitung für Kinder mit Diabetes anbieten. Wie das genau funktioniert, wie das vielleicht auch für euch eine Option werden könnte, darüber haben wir gesprochen mit dem Geschäftsführer und einer Mitarbeiterin von My School Care. Das hört ihr jetzt.
Die beiden waren übrigens top. Wir waren
so mittel.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck.
Hallo alle und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Typfrage-Podcast mit der fantastischen Kim Stoppert, die Typ-2-Diabetikerin ist.
Und unsere Typ-1-Diabetikerin in der Runde heißt Freddy Schürheck.
So viel zur Stimmung hier im Podcast. Wir gucken in dieser Folge auf das Thema Schule. Erstmal aber natürlich nochmal wieder ein kleines Update bei uns aus dem täglichen Alltag als Diabetikerin. Ich plane ja weiterhin gerade unsere Japan-Reise, also die von mir und meinem Freund, nicht die von Kim und mir, auch wenn wir, glaube ich, auch ein gutes Reiseduo wären. Und jetzt kriege ich nur noch Kim vom Algorithmus bei Instagram Japan-Videos angezeigt, aber dann mit Essen. Warst du schon mal in Japan?
Ja, ich war schon mal in Japan. Und es ist also erstmal wusste ich nicht, dass Japaner Kartoffelsalat mögen. Und es gibt Kartoffelsalat-Sandwiches. Also die haben Sandwich und dann tun die Kartoffelsalat da drauf.
Witzig.
Das kann ich dir sagen. Natürlich ist es immer deftig. Also deren Frühstück ist immer deftig. Es gibt so eine Art Sushi zum Frühstück. Es gibt Fischeintöpfe zum Frühstück. Es gibt so frittierten Oktopus und so. Ja, ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Es gibt aber auch Ei und es gibt natürlich Kartoffelsalat-Sandwich. Und witzig ist, dass du tatsächlich selten Menschen triffst, die gut Englisch können. Aber das Gute ist, die haben in einem Restaurant oder an so Sachen, wo man essen kann, die haben von allen Bilder.
Ja,
also auch wenn es keine englische Übersetzung gibt, es gibt ein Bild davon und dann zeigst du einfach drauf und sagst, ich will
das. Das habe ich jetzt auch schon gehört, dass es scheinbar auch einen richtigen Industriezweig in Japan gibt, wo die nur das Essen schon mal prototypisch quasi einmal herstellen. Das ist dann nicht essbar, sondern das ist dann für die Vitrine. So wie wir das irgendwie in einem Café haben, wo der schöne Kuchen in der Vitrine steht, aber dann isst man den Kuchen ja auch irgendwann, haben die quasi alle Essensgerichte und kann man sich auch so...
Es gibt so Restaurants, da gehst du hin, da ist so ein riesiges Schaufenster und da stehen da so alle Gerichte.
Aber das finde ich voll gut, weil ich sag dir, also bei mir ist auch egal, ob die Karte auf Japanisch oder auf Deutsch ist, viele Gemüsesorten und so kenne ich ja gar nicht so richtig. Du weißt halt so, also das ist ja mein schwacher Punkt. Also,
manchmal stimmt auch leider die Übersetzung nicht so ganz. Wir waren in so einem Grill-Restaurant und ich habe so einen Spieß bestellt, also auf der Karte stand Hühnchen, habe ich auch bestellt.
Und?
Dann kam die rein, brachte alles so, oh, Onions. Und dann guckte sie mich an und sagte, Chicken Neck. Und ich dachte, was hat sie jetzt gerade gesagt? Chicken Neck. Und zeigte so auf ihren Hals. Und ich dachte so, ich habe Hühnerhals bestellt. Aber du, er war angebraten, da waren Gewürze dran. Es hat einfach nach Hühnchenfleisch geschmeckt. Wirklich. War völlig okay. Kann man essen. Aber kann dir passieren. Ich war nicht nur vor.
Oh mein Gott, oh nein. Und mein Freund sagt gerade die ganze Zeit immer zu mir, weil er hat schon gesagt, er will jeden Tag Sushi essen. Und dann war er schon so, ja, aber die machen auch ganz viel mit Hühnchen. Dann kannst du was mit Hühnchen nehmen, weil ich mag ja gar kein Sushi. Aber Chicken Neck will ich auch auf gar keinen Fall. Was ich will...
Du kannst einfach Kartoffelsalat und Salat.
Ja, dann, was ich halt die ganze Zeit angezeigt bekomme, sind so geile Desserts. Und das Witzige ist, jedes Dessert hat ein Gesicht. Also die sind dann fleischlos, ne? Aber die machen dann ja Pudding in Form von Pikachu. Sowas will ich essen und davon träume ich, ne? Oder so kleine Küchlein, die aussehen wie Kirby und so.
Aber da musst du genau gucken, wo es ist, ne? Weil so häufig ist es jetzt nicht. In Tokio gibt es das häufiger, aber wenn du irgendwie außerhalb bist, Du musst halt schon wissen, wo du hingehst. Ich habe das mal, ich glaube, ich in der Nähe vom Tokio Zoo habe ich, glaube ich, so ein Brötchen gegessen, sieht aus wie ein Panda-Bär. Ich glaube, das habe ich sogar noch bei meinem Instagram-Account.
Ja, da muss, also, ja, sowas, ne? Das will ich,
oder
ich
so Matcha-Brötchen, die aussehen wie Schildkröten und so.
Genau, ich will nur Dinge essen, die ein Gesicht haben. Aber ohne Fleisch, damit ich nicht aus Versehen den Chicken Neck habe. Aber, ne? Also so richtig, ja. Also ich werde auf jeden Fall das ein oder andere fotografieren und dann werden wir das hinterher posten bei uns im Kanal. Ja. Interessant wird natürlich die Herausforderung, wie viel muss ich dann spritzen? Wie viel Kohlenhydrate hat ein Pudding in Form von Pikachu? Das wird gespannt.
Weil man weiß manchmal auch nicht so ganz, schmeckt das jetzt sehr süß oder schmeckt es gar nicht so süß? Weil ich habe da nur keine richtige Linie erkennen können, als ich da war.
Und vor allen Dingen mein Problem ist dann ja auch, schmeckt es mir überhaupt? Oder spritze ich mir den Pudding, um ihn dann zu probieren, um zu merken, Chicken Neck, ich bin raus. Und dann, also deswegen, das wird alles interessant. Ich werde euch updaten.
Vor allen Dingen, weil du ja auch gerne mal, du hast ja auch so Eistee-Zeug, ne, als Hilfe quasi, als Hypohelfer. Und die haben natürlich auch super viel Tee, aber das ist teilweise ungesüßt. Da steht dann einfach grüner Tee in der Flasche drin. Oder auch so, was ist das, so Gerstentee oder sowas, ja? Also was du hier eigentlich nicht im Softdrink-Format findest.
Da habe ich schon was, nämlich was Japanisches, was ich neulich im Supermarkt schon gekauft habe und da ist es mit Süße. Du kannst ja kurz einmal erklären, was du gerade so alles irgendwie machst. Unterhalte kurz die Leute, ich zeig's dir.
Ah ja, okay. Ich war letzte Woche, weil ich jemanden kenne, der jemanden kennt, der jemanden kennt, tatsächlich bei einem anderen Augenarzt. Eigentlich wollte nur mein Mann so einen Nachweis haben, aber da hat dann einer bei mir eine komplette Augenuntersuchung gemacht. Einige Ärzte, die zögern ja in der Stillzeit, in der ich mich gerade befinde, das Auge weit zu tropfen. Und das habe ich dann aber auch nicht machen lassen. Aber ich war in so einer Arztpraxis, die hochmodern war. Ich war in der hochmodernsten Augenarztpraxis, in der ich jemals war, Freddy. Habe ich gerade erzählt.
Ja, ich habe dich so ein bisschen habe ich dich gehört. Ah, und jetzt hast du so Scans machen lassen.
So Scans? Na, nicht machen lassen. Das hat die einfach gesagt. Die hat gesagt, ja, ich bin ausgestattet wie eine Augenklinik. Und bevor wir jetzt das Auge weit tropfen, wenn du das nicht willst, gucke ich alles mal so nach. Guck mal, das ist die Lage meiner Netzhaut. Da kann man gucken, ob die irgendwie kaputt ist.
Ja, das macht mein Augenarzt aber tatsächlich auch immer.
Echt? Habe ich noch nie machen lassen. Guck mal, und die hat Fotos von meiner Netzhaut gemacht. Da kann man gucken, wie gut die durchblutet ist.
Ich will nicht angeben, aber das kenne ich auch, ja.
Echt? Ach, du bist auch privat versichert, ne?
Ja.
Ja, ich bin gesetzlich krankenversichert. Da macht man das nicht so häufig. Aber auf jeden Fall sah es sehr modern. Sie sagt, ja, sie ist ausgestattet wie eine Augenklinik und sie kann keine Schäden an den Augen jetzt momentan erkennen. Ist doch schon mal
sehr gut. Eben, das ist das Wichtigste. Das ist sehr gut. So, dann, ich habe jetzt hier was für dich. Wie gesagt, habe ich im deutschen Supermarkt gekauft, aber extra aus Japan in Vorfreude auf meinen Urlaub.
Es ist eine Limonade, würde ich sagen, wo ein Pokémon drauf ist. Was ist denn das für ein Pokémon? Das sieht aus wie so ein Schnabeltier. Ich weiß nicht, wie es heißt. Weißt du, wie es heißt, das Pokémon?
Boah, Kim, ey, was eine Enttäuschung. Kennst du dich gar nicht aus mit Pokémon? Das kennt jeder.
Du, vor 15 Jahren kannte ich mich noch bestimmt aus mit
Das ist Anton.
Anton, ja, okay.
Anton, genau. Anton auf einer kleinen lila Dose. Das ist aus Japan und da trinkt man das scheinbar, also hoffe ich. Und da ist auch viel Zucker drin. Also ich werde schon was finden.
Genau.
Prost.
Und die Freddy kann ja ihr Diabetes-Management, wenn sie unterwegs ist mit ihrem Typ 1 und ihrer Insulintherapie, sehr gut handeln. Aber wenn ich jetzt mal überlege, dass hier meine beiden Haudegen, die noch nicht im Pokémon-Alter sind, aber auf jeden Fall im Flitzer-Alter, so Insulin bräuchten. Ja, mein Gott, das wäre schon ein bisschen kompliziert. Ich habe ja vor ein paar Folgen mal erzählt, guck mal, jetzt kommt sie auch rein. Hier, hallo, schönen guten Tag.
Hallo.
Reinkommen. Ja, hier, oh ja, ja, Hallöchen. Die Größte ist da, ne? Oh, die Kleinste ist auch da. Und es ist so, dass wir ja schon schokoladensüchtig sind, so ein bisschen.
Da haben wir ja vorletzte Folge, glaube ich, drüber gesprochen.
Und da muss man natürlich Insulin nehmen. Genau. Und sie ist ja in der Kita. Und wenn ich mir überlege, wer macht das jetzt in der Kita? Dann wüsste ich jetzt nicht, wer das machen sollte. Nee.
Man muss jetzt kurz nochmal für alle, die uns noch nicht so oft gehört haben, sagen, Kims Kinder haben keinen Diabetes. Aber natürlich haben wir hier im Podcast schon mal drüber gesprochen, was wäre eigentlich, wenn, ne? Und hören auch vor allen Dingen von euch immer, ihr schreibt uns ja immer fleißig über Instagram, teilweise Stories, dass eure Kids mit 2, 3 Jahren die Diabetes-Diagnose bekommen. Und dann natürlich die Frage ist, wie geht man da jetzt weiter vor, wenn die Kinder natürlich eben einfach noch zu klein sind, um das Management selbst in die Hand zu nehmen.
Vor ein paar Folgen habe ich ja gesagt, dass meine Kinder so lustig sind, dass ich zwischendurch so Sätze sage wie, hör auf, den Schablettenkäse zu streicheln. Und dann stell euch mal vor, so ein Kind muss entscheiden, wie viele Einheiten Insulin nehme ich denn jetzt nach dem Marmeladenbrot in der Kita.
Ja, wenn wir ehrlich sind, selbst wir Erwachsenen wissen es ja manchmal nicht. Ich weiß ja dann auch nicht, wie viel Insulin nehme ich jetzt bei dem Pikachu-Pudding. Wobei das auch wieder eine Frage ist, die sich auch ein Kind stellen könnte. Okay, wir kommen jetzt kurz zu Timo Orus nochmal von der letzten Folge. Unser Weltmeister im Hockey. Könnt ihr nochmal nachhören, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt. Der hat uns zum Beispiel erzählt, er hat mit 5 Jahren Typ-1-Diagnose bekommen. Seine Mutter saß damals dann am Anfang mit in der Schule, als er eingeschult worden ist. Und wir haben ihn natürlich mal gefragt, wie gut hat das denn damals dann funktioniert?
Also meine Mutter, muss ich vielleicht sagen, ist Kinderärztin, also irgendwie auch dann vom Fach und hat sich zur Diabetologin weiterentwickelt nach meiner Diagnose. Fluch und Segen zugleich für mich, sage ich immer. Aber sie ist direkt hingegangen in die Schule und ich weiß, also sie erzählt das, ich weiß, ich habe das damals nicht mitbekommen, der Direktor wollte mich gar nicht auf die Schule lassen damals bei der Einschulung, weil er sagte, ich sollte doch auf eine Behindertenschule gehen. Da hat meine Mutter meine Standpauke gehalten, da war dann recht schnell klar, ich gehe auf diese Schule. Die hat dann irgendwie auch alle Lehrer einmal gebrieft und denen ein kleines Intro gegeben. Also da hat meine Mom echt Berge versetzt für mich, das muss ich schon sagen. Und auch meine Klassenlehrerin, die ich damals hatte, zu der ich auch jetzt noch Kontakt habe, die war auch fantastisch. Die hat sich da sehr offen gezeigt, total hilfsbereit. Und daher war das, glaube ich, wirklich eine ganz, ganz kurze Zeit, wo meine Mutter dann irgendwie mal hinten saß, um das Gefühl zu bekommen, okay, der Timo bekommt das hin, der ist so diszipliniert, der achtet darauf, was er isst, wann er spritzt. Die Lehrerin, der kann ich vertrauen, die hat da ein Auge noch drauf. Und daher war das aus meiner Sicht, jetzt ist das bei mir schon ein paar Jährchen her, ein sehr kurzer Prozess. Aber ich habe es auch erzählt, es war für mich eine extreme Motivation, meine Mutter raus aus der Klasse zu bekommen, weil ich das super cool fand. Und ich ihr da total dankbar für bin, für ihren Einsatz, ja.
Also das sagt Timo Orus zur Zeit, als seine Mutter noch mit ihm in der Schule saß, wo er dann eben wirklich versucht hat, sie möglichst schnell wieder aus der Klasse raus zu bekommen. Nichts gegen seine Mutter, die mit Sicherheit fantastisch ist. Aber natürlich als Kind, man will ja auch möglichst frei sein.
Genau, und man möchte ja vielleicht nicht immer von der Mama beaufsichtigt werden in der Schule, aber vielleicht auch, wenn man mal Ausflüge macht. Es gibt verschiedene Organisationen, wir haben da auch schon drüber geredet, bei der man sich als Mensch mit Diabetes, mit Insulintherapie melden kann, damit man selbst andere Leute dann begleiten kann. Es gibt zum Beispiel von der Deutschen Diabeteshilfe die Klassenfahrtbetreuung, KLAFA, die suchen auch wirklich noch BetreuerInnen. Bei sowas mitgemacht hat Sascha Schwurm. Er war auch schon mal Gast bei uns im Podcast. Er hat ja selbst einen Podcast, den Zuckerjunkies Podcast. Und er hat über diese Organisation KLAFA den kleinen Willi ins Fußballcamp gefahren.
Und ich habe das gemacht, weil ich wusste, wenn ich jetzt nicht, keiner hatte Zeit, den Jungen zu betreuen. Und ich wusste, das ist ein fußballverrücktes Kind. Und wenn wir diesem fußballverrückten Kind sagen, du darfst nicht wegen deinem Diabetes in dieses Fußballcamp, hast du die Chance, dass er sagt, scheiß Diabetes. Und ich habe mir gedacht, das darf nicht passieren. Und dann bin ich von hier unten aus Baden-Württemberg, bin ich dann wirklich nach Berlin gefahren, habe den betreut. Ich hatte die Hosen gestrichen voll, weil ich nicht wusste, wie wupp ich den. Der war super empfindlich auf Insulin. Wenn er das nur gesehen hat, ist der in Unterzucker gekommen. Und das war für mich mental so eine extreme Belastung. Ich bin am ersten Tag einfach nur ins Bett und habe gepennt. Ich wollte gar nichts mehr. Und das waren noch nicht mal 9. Ja, ich wollte nur noch schlafen. So, also es war, ne, war echt heftig. Und danach wäre ich am liebsten in Berlin geblieben, gell, bei dem Krümel. Also es war auf einmal dann wirklich echt schön. Und mich hat's gefreut, dass er sich wirklich so gefreut hat, dass ich da war. Und er wollte ja schier nicht mehr, dass ich gehe. Und jetzt haben die exklusiv bei mir wieder angefragt und gesagt, pass auf, der Willi will in Fußballcamp, aber er hat gesagt, er will nur mit dir. Und ich habe lange überlegt, scheiße, was machst du? Weil ich habe ja auch noch eine Firma. Und er sagt, ach komm, drauf geschissen. Ich fahre da jetzt hin. Und heute habe ich der Mama eine Nachricht geschickt und hat gesagt, pass auf, ich mache das irgendwie, ich arbeite halt dann in der Nacht, aber ich komme zu euch, ich betreue den Willi im Fußballcamp, kannst ihm grünes Licht geben.
Ja, weil es einfach so wichtig ist, dass vor allen Dingen Leute ganz jung nicht irgendwie wütend auf sich selbst sind, auf etwas, woran sie ja nichts ändern können und worauf sie auch gar nicht schuld sind, nämlich, dass sie Medikamente nehmen müssen. Und bei so einer Klassenfahrt, da handelt es sich ja immer nur so um ein kleines Engagement, Aber wenn jetzt es wirklich darum geht, jeden Tag in der Schule für so ein Kind dabei zu sein, dann ist natürlich auch schnell die Energie der Eltern weg.
Wir haben mit zwei von My School Care gesprochen. My School Care, das ist die Schul- und Kita-Begleitung für Kinder mit Diabetes, über die wir hier schon öfter im Podcast gesprochen haben. Jetzt haben wir uns endlich mal mit Sven Marquardt, dem Geschäftsführer, verabredet und mit Lina Schulz. Und die erklären uns mal, wie das mit My School Care eigentlich genau funktioniert und für wen das was ist. Hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast, liebe Lina und lieber Sven.
Hallo, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
Ihr seid von My School Care. Das ist ja geboren aus My Home Care, also eine Betreuung von Menschen mit chronischen Erkrankungen oder auch Behinderungen zu Hause. Wie kam es jetzt dazu, dass ihr sagt, wir begleiten über My School Care auch Kinder mit Diabetes in ihrem Schul- oder Kita-Alltag?
Also tatsächlich haben wir auch angefangen mit der Schulbegleitung grundsätzlich für Kinder und Jugendliche mit einer körperlich-geistigen Behinderung und mit einer seelisch-emotionalen Behinderung. Dann ist es weitergegangen über Individualbegleitung in Kindergärten und seit anderthalb bis zwei Jahre haben wir auch festgestellt, dass es sehr, sehr viele Kinder gibt mit einer Diabetes-1-Erkrankung, bei denen vielleicht mittags mal ein Pflegedienst vorbeigekommen ist und geschaut hat, okay, können wir die unterstützen? Und wir haben uns mit den Dia-Engeln, die ihr auch ganz gut kennt, glaube ich, zusammengetan, haben eine super Kooperation seit 2 Jahren und haben uns ein Stück weit dem Thema jetzt auch verschrieben, dass wir einfach dort Kinder und Jugendliche begleiten. Ja, wie gesagt, im Kindergarten primär bis zur 2. Klasse geht die Begleitung in der Regel und haben aktuell, ich glaube, 280 Fälle und also in ganz Deutschland und Tendenz steigend tatsächlich. Ja.
Okay, wir müssen mal einmal kurz nochmal erklären, die Dia-Engel, für alle, die die Folge damals bei uns nicht gehört haben im Podcast, die machen so Telefonseelsorge zum Beispiel für Menschen mit Diabetes. Das heißt, die haben tatsächlich, also fast rund um die Uhr mittlerweile gefühlt, ehrenamtliche Helferinnen und Helfer da sitzen, die ans Telefon gehen, wenn ihr anruft und Sorgen habt. Und sei es, ihr wollt euch einfach nur mal auskotzen über den Diabetes. Damit niemand damit alleine sein muss, haben die eben diese Telefonseelsorge eingeführt. Und das ist ein ganz, ganz schönes Projekt. Und tatsächlich haben die uns damals im Podcast auch erzählt, dass sie mit euch jetzt ja eben zusammenarbeiten, weil sie natürlich oft auch Eltern haben, die anrufen und sagen, Mensch, mein 8-Jähriger, das mit dem Spritzen funktioniert nicht. Oder in der Schule wird er irgendwie ein bisschen ausgegrenzt. Wie kriege ich es hin? Vielleicht braucht er eine Schulbegleitung. Und dann kommen die Menschen eben zu euch. Erklärt nochmal genau für den tatsächlich alltäglichen Ablauf. Wie funktioniert das dann? Für wie lange bekommt man eine Schulbegleitung und was macht die dann? Oder eine Kita-Begleitung?
Also in der Regel ist es sogar so, dass die gesamte Grundschulzeit sogar mit abgedeckt ist, bis zur einschließlich 4. Klasse. In Einzelfällen kann es natürlich schon vorher dann nicht mehr bewilligt werden, aber meistens kriegen wir die Grundschulzeit noch komplett durch. Und was macht die Schulbegleitung oder die Kita-Begleitung? Sie unterstützt beim gesamten Diabetesmanagement. Kinder in dem Alter, diese Verantwortung einfach schon zu übertragen, gerade im Kindergarten, Schule, die haben einfach den Kopf woanders. Die sollen sich darauf konzentrieren, der Schule folgen zu können, Freunde zu finden, einfach Kind zu sein. Und da ist dann die Schulbegleitung da, um das Diabetesmanagement zu übernehmen, aber auch gleichzeitig auch das Kind mit dem Diabetesmanagement auch zu unterstützen und es dem Kind auch transparent zu machen, ne? Die Krankheit zu erklären, dass es dann später dann auch alleine dafür Sorge tragen kann an einer weiterführenden Schule. Also einfach auch eine kindgerechte Behandlungspflege, die Teilhabe zu gewährleisten, dass das Kind am Schwimmunterricht teilnehmen kann, an den Mahlzeiten, an den Pausen, genauso wie die Klassenkameraden auch.
Und für wie lange ist dann die Begleitung an dem Schultag mit dabei? Und wirklich 5 Tage die Woche? Und wenn ja, wo sitzt die? Also ihr merkt schon, ich habe viele Fragen. Ich bin ja auch eigentlich studierte Lehrerin, deswegen finde ich dieses ganze Konzept gerade auch wahnsinnig spannend. Auch so aus Unterrichtsperspektive. Also wo sitzt dann die Begleitung?
Also das ist ganz individuell, gerade in der Schule, wenn das Kind auch in die UGS geht, ist es in der Regel so, dass die Kostenträger auch Vollzeit die Schulbegleitung finanzieren. Also wir haben ganz viele Kinder, wo die Schulbegleitung 35 bis sogar 40 Stunden teilweise in der Woche die Kinder begleiten in der Schule.
Die sitzen dann hinten in der Klasse und das Kind kann dann vielleicht auch in Mathe mal bei denen irgendwie abschreiben oder so? Oder?
Das ist ganz individuell. Manchmal sind die in einem Nebenraum, damit die Kinder da wirklich einen ein Stück Normalität auch haben. Manchmal sitzen die im Klassenraum eher dann im hinteren Bereich. Gerade am Anfang, wo man sich noch kennenlernen muss, einspielen muss als Team, ist die Schulbegleitung immer noch mal was näher dran. Und dann, wenn die sich eingespielt haben, dann kommt da immer mehr Abstand auch rein, damit das Kind auch wirklich ein Stück Normalität hat.
Jetzt haben wir gerade schon darüber gesprochen, dass ihr eine Kooperation mit den Dia-Engeln habt, dass man da anrufen kann, wenn man Probleme hat. Und diese Kooperation kam ja nach einem sehr, ich sag mal, tragischen Anruf zustande. Da war eine Mama, die hat fast ihren Job verloren, weil ihr Kind Probleme hatte mit dem Diabetes in der Schule beziehungsweise mit dem Klassenverband und mit den Lehrern. Was sind das denn für Geschichten, die euch da begegnen? Warum möchten Menschen eine Kita oder eine Schulbegleitung?
Also man hat da schon ganz viele tragische, traurige Sachen gehört. Also der Klassiker, dass die Eltern ihr Homeoffice in der Schule eingerichtet haben. Eltern haben teilweise schon ihren Job reduziert oder ganz aufgegeben, um das Kind zu begleiten, weil die sonst teilweise ausgeschlossen werden, weil einfach die Fachkräfte vor Ort, sei es die Erzieher im Kindergarten oder die Lehrer in den Schulen, einfach der Personalschlüssel ist nicht darauf ausgelegt. Gerade Kinder in dem jungen Alter, der Stoffwechsel ist noch so schwankend, da können die Werte von jetzt auf gleich in die Höhe schnellen oder auch fallen. Das ist das können einfach die Lehrkräfte und die Erzieher vor Ort einfach nicht leisten. Die haben noch genügend andere Kinder, die dann Unterstützung brauchen im normalen Alltag. Und dann piept da ständig der Sensor. Und deswegen die Eltern, die sind da teilweise schon sehr verzweifelt, weil auch manche Schulen dann wirklich die Kinder aus der OGS ausschließen, weil die einfach sagen, wir können es nicht leisten, wir können für die Gesundheit ihres Kindes nicht gewährleisten. Und das ist ja das kann man natürlich, kann man auch die Seite verstehen und andererseits denkt man sich, aber die Kinder, die haben ja ein Recht auf Teilhabe. Die werden ausgegrenzt, ausgeschlossen und die Eltern versuchen dann natürlich die Kinder im Schulalltag weiter zu unterstützen in der Kita und darunter leidet dann einfach auch der Job von den Eltern und die Existenz dann auch, weil Geld verdienen muss man ja auch als Familie, ne? Und dann kommen die ganz oft auch zu uns und deswegen ist es uns auch einfach so wichtig, Aufklärung zu betreiben, weil viele wissen gar nicht, viele Schulen, Einrichtungen, Eltern wissen gar nicht, dass denen das zusteht, dass sie eine Schul- oder Kita-Begleitung bekommen können. Deswegen gehen wir viel in Kliniken, reden mit den Ärzten, Kinderärzten, deswegen haben wir uns so sehr über eure Anfrage gefreut, damit wir einfach aufklären können und da den Familien, weil die Welt steht dann einen Moment Kopf nach dieser Diagnose, dass er denen einfach dieses Stück Normalität zurückgeben kann.
Du hast gerade schon gesagt, das steht den Eltern zu, dass man eben Unterstützung bekommt. Nimm uns mal gerade mit auf die finanzielle Seite tatsächlich. Also wie läuft das? Wer bezahlt das Ganze?
Das ist eine sehr gute Frage, weil es ist nicht eindeutig geregelt. Also die Gesetzeslage ist da sehr schwammig, da gibt es ein paar Grauzonen, wer jetzt genau der Kostenträger ist und wenn man da als Elternteil dann einfach Absagen bekommt, mündlich dann vielleicht auch, dann akzeptiert man das. Dann hinterfragt man da vielleicht auch gar nicht so viel, weil man sich einfach drauf verlässt, ja, es wird schon so stimmen. Und deswegen beraten wir da von MySchoolCare auch immer sehr gerne die Eltern, unterstützen die. Wir haben schon viele Kooperationen oder wir arbeiten schon mit vielen Krankenkassen zusammen, auch die Ämter, die Sozialämter, die kennen uns mittlerweile schon, dass es da ein bisschen schneller geht mit den Beantragungen, weil wir mittlerweile schon wissen, was brauchen wir dafür, was muss vielleicht die Schule noch schreiben für eine Stellungnahme etc., damit es ein bisschen schneller durchgeht. Aber manchmal kommt es auch einfach hart auf hart und da muss man den Eltern dann wirklich beiseite stehen und die gut unterstützen, weil es ist manchmal ein harter Kampf, weil es hin und her geschoben wird. In der Regel sind aber die Kostenträger entweder die Krankenkasse oder das Sozialamt.
Und was wir auch machen, von Anfang an begleiten. Das heißt, wenn jetzt Eltern zu uns kommen und sagen, Mensch, wir haben die Diagnose für unser Kind bekommen, ne, tatsächlich von der Erstberatung über die Antragstellung, Unterstützung bei der Antragstellung bis hin dann irgendwann mal vielleicht zu einer Begleitperson, die wir dann dem Kind zur Seite stellen. Ja, und das ist, glaube ich, schon auch wichtig, ne, weil man in diesem Wust von Antragstellung und so weiter dann auch ein Stück weit überfordert sein kann, ja. Und ich denke, da sind wir auch auf einem ganz guten Weg.
Und ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, was Lina gerade gesagt hat, dass man manchmal bekommt man was gesagt und man akzeptiert so, ne? Weil ich will ja nicht diskutieren. So, ich habe ja schon genug zu tun und dann ist das halt so. Und dann denke ich, ja, das ist halt so, wie es ist, muss ich mir zurechtkommen mit. Ihr habt gerade gesagt, dass wenn es zu einer Betreuung kommt, ich habe gelesen, ihr macht da so richtig Bewerbungsgespräche zwischen Familien und dem jeweiligen potenziellen Begleitern oder Begleiterinnen?
Ja. Ja, tatsächlich machen wir nennen es halt auch Kennenlerngespräch, ne, weil die Chemie, also das Fachliche ist einerseits, ne, aber das andere ist, die Chemie muss einfach passen, ja, und wir kennen es ja selber, der erste Eindruck zählt oftmals dann auch, ne, und da ist es für uns ganz, ganz wichtig, dass es einfach passt in dem Zusammenspiel Eltern, Kind, unsere Mitarbeiter, ja, oder unsere Koordination auch, wie Lina, das soll einfach irgendwo passen. Natürlich geht das nicht immer, ja, aber dadurch,
Ja, vor allem ist das halt auch einfach super wichtig, weil die Eltern, die schenken der Person, der Begleitung ganz, ganz viel Vertrauen. Die vertrauen denen ihr Kind an. Und deswegen ist es uns so wichtig, dass sie im Vorfeld auch diese Person kennenlernen, damit das Kind die Person kennenlernt und natürlich auch unser Mitarbeiter die Familie kennenlernen und das Kind kennenlernen kann, um zu gucken, passt das, können wir eine Beziehung aufbauen, etc. Weil das ist natürlich ganz, ganz wichtig und ausschlaggebend, dass auch einfach eine solide, schöne Beziehung zwischen dem Begleiter und dem Kind entstehen kann und natürlich auch zwischen den Eltern oder Sorgeberechtigten und der Begleitung, damit die Maßnahme dann natürlich auch ganz, ganz lange laufen kann und wirklich das Kind diese Teilhabe in der Schule auch bekommt.
Und gucken wir mal einmal noch mal genauer auf die Begleiter. Wie ist deren Background so? Was müssen die an Vorerfahrungen mitbringen? Was sind das für Leute? Und vor allen Dingen auch, ich habe gesehen, ihr sucht ja auch immer wieder Leute. Wie wird das denn bezahlt?
Also es ist so bei uns, dass die Kostenträger, die finanzieren Nichtfachkräfte, Quereinsteiger, keine Fachkräfte. Deswegen sind wir immer auf der Suche nach Mitarbeitern, die motiviert sind, die zuverlässig sind und empathisch sind. Die müssen nicht unbedingt Vorerfahrung mit Diabetes haben. Natürlich ist es toll, wenn die Vorerfahrungen haben. Das ist immer klasse in jedem Job, wenn man da schon Erfahrung mitbringt. Aber ich sage immer, wenn die einfach Bock haben, was Neues zu lernen, sich da rein zu fuchsen. Mehr brauche ich gar nicht. Ne? Wenn die einfach Lust haben auf diese, ja, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, Herausforderungen und sagen, nee, da habe ich richtig Lust, jetzt auch was Neues zu lernen und das gemeinsam mit dem Kind zu wuppen, das Ganze, das ist super.
Wir haben mal ein Interview gemacht mit Sascha vom Podcast Zuckerjunkies. Der hat mal ein Kind begleitet in einem Fußballcamp. Er hat selbst Typ 1 Diabetes, ist halt drin im Thema mit seinem Podcast und hat aber gesagt, er hatte die Hosen gestrichen voll. Wie nehmt ihr auch euren Schulbegleitern auch diese Angst? Weil das ist, wie du ja gesagt hast, auch eine große Verantwortung auch gegenüber den Eltern.
Die ganze Angst können wir nicht nehmen. Wir versuchen, denen so viel Sicherheit wie möglich zu geben. Im Vorfeld sieht das dann so aus, dass die eine Schulung vom Diabetologen vom Kind bekommen. Die bekommen eine Schulung von mir, die dann eher Richtung kindgerechte Behandlungspflege geht. Und die Eltern weisen die nochmal ein. Wir empfehlen dann auch immer, dass die ersten 1-2 Tage von den Eltern mit begleitet werden in der Einrichtung. Manchmal können die das gewährleisten, manchmal nicht. Und sonst ist es einfach wirklich eine steile Lernkurve. Die Eltern, die sind den ganzen Tag zu erreichen, telefonisch, immer wenn Fragen da sind. Und ja, also da muss man sich dann einfach reinfuchsen, weil die komplette Angst, die kann man einfach nicht nehmen. Man kann sich so, das Thema Diabetes, man kann da so viel lesen und sich YouTube-Videos angucken, wie man möchte. Man lernt das meiste doch in der Praxis vor Ort.
Gesellschaftlich wird ja immer wieder diskutiert, ob man nicht an allen Schulen zum Beispiel flächendeckend Krankenschwestern oder auch Krankenpfleger einstellen sollte, die sich zum Beispiel eben um chronisch erkrankte Kinder kümmern. Was sagst du dazu? Was würdest du dir denn wünschen mit deiner Erfahrung eben, was du mitbekommst, was Kinder mit Diabetes, aber wiederum auch Schulen und Kitas brauchen?
Also in meinen Augen macht es tatsächlich Sinn, jemanden zu installieren, je nachdem, wie groß die Schule natürlich auch ist. Ne? Eine reine Fachperson, die dort unterstützen kann, wenn es tatsächlich im Worst-Case-Szenario zu irgendwas kommen könnte. Ja, bin ich absolut dafür.
Was bekommt ihr denn von Leuten, die ihr eben zusammengebracht habt, Menschen mit Diabetes und eben ihre Begleiter, da für Rückmeldungen, was das für einen Impact hat auf die verschiedenen Leben?
Ja, also wir bekommen da sehr schöne Feedbacks, positive Feedbacks zurück, weil einfach den Eltern, den Familien eine Leichtigkeit gegeben wird für den Alltag. Ganz viele Sorgen fallen ab, man muss sich nicht mehr Gedanken drüber machen, wie ist das nächste Woche mit den Bundesjugendspielen? Oh, oder nächstes Schuljahr fängt der Schwimmunterricht an, wie kann mein Kind daran teilnehmen, etc. ganz viel Sorge fällt einfach ab von den Eltern, gerade weil wir auch immer versuchen, unsere Mitarbeiter dahingehend auch immer viel zu unterstützen, dass die auch immer gut im Austausch mit den Eltern sind, eine gute offene Kommunikation ist, damit die Eltern auch vertrauen können und deswegen ist auch einfach dann diesen positiven Einfluss auf den Alltag, Familienalltag hat, weil diese große Sorge, Schule, Kindergarten einfach nicht mehr auf den liegt.
Und ich war letztens bei den Lehrengeln, die haben so eine Tagung gehabt, auch in Bayern, und da kam das Thema auch Depression von Eltern vor, was wirklich, also es habe ich total unterschätzt auch, ne? Oder dass Eltern auseinandergehen, und da habe ich auch ein tolles Beispiel, wo wir tatsächlich zwei Kinder in der Familie unterstützen und wo die Eltern dann auf uns zugekommen sind und denkt, erstmal danke, dass es euch gibt und wir haben auch wieder zueinander gefunden als Eltern. Ja, das ist halt auch so, wenn man sagt, hey, krass eigentlich, ja, was wir damit bewegen, weil wir denen auch, wie Dina gesagt hat, so ein Stück Freiheit zurückgeben, klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber es ist tatsächlich so, ja, und die haben sich als Eltern wieder gefunden, als Paar auch wieder gefunden und das fand ich zum Beispiel auch ziemlich cool. Ja.
Ich habe einen Podcast gehört von den Dia-Engel mit euch, da habt ihr aber auch ganz klar gesagt, dass ihr das Personal, was diese Schulbegleitung macht, auch so ein bisschen schult, was so die Nähe angeht zum Kind. Weil, wir haben jetzt gerade ja schon gemerkt, es ist oft sehr emotional und es sind da teilweise richtige Familienmitglieder, die so einen Familienalltag auch bereichern können. Ja. Was heißt das genau?
Also generell ist ja eine ausgewogene, so eine Waage zwischen Nähe und Distanz ja immer wichtig, wenn man mit Kindern zusammenarbeitet. Ne? Da ist es wichtig, die Maßnahme, die beschränkt sich ja wirklich auf die Einrichtung. Also dass man da auch guckt, dass man das versucht auch zu wahren, dass es wirklich auch vor Ort bleibt, dass es nicht zu nah am Kind dran ist, weil die Maßnahme wird ja nicht ein Leben lang sein. Das ist ja nur ein Abschnitt im Kindesalter, der begleitet wird, aber trotzdem darf es auch nicht zu distanziert sein. Da versuchen wir schon, unsere Mitarbeiter zu unterstützen, zu schulen, damit die da auch eine gesunde und adäquate Beziehung zu den Kindern und auch zu den Eltern aufbauen können, damit alle davon profitieren.
Aber sich auch, ich glaube, da willst du auch hin abgrenzen, ja. Das heißt, ne, wir brauchen jetzt nicht in der Nacht um 10 Uhr WhatsApp-Kontakt haben mit den Eltern. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Wir haben wir schützen unsere Mitarbeiter natürlich auch ein Stück weit. Ne? Es gibt auch solche und solche Klienten oder Eltern auch, ne, die sehr fordernd dann sind, die sagen, ja, okay, 24/7 ist die Person jetzt für mich da. Nee, eben nicht. Ne? Sie ist im Kindergarten da oder sie ist im Kindergarten da oder in der Schule ist sie da. Ne? Und da muss man schon ein bisschen aufpassen auch, ne, dass wir unsere Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen schützen. Ne?
Genau, ich finde, das ist ein sehr schöner Punkt, einfach auch wirklich, dass diese Begleitung findet in der Einrichtung statt und nicht nach der Schule, nach dem Kindergarten, in der Freizeit. Ne? Also das ist auch nochmal ganz wichtig, ne? Weil es ist für unsere Mitarbeiter, es ist ein Job. Ne? Natürlich ist es ein ganz toller, wertvoller Job, der total bereichernd auch für die Mitarbeiter ist. Natürlich, aber trotzdem, wie der Sven schon gesagt hat, ist ganz wichtig, da auch, dass Grenzen auch eingehalten und gewahrt werden.
Und wir sind auch kein Elternersatz, ja. Also es kommt manchmal, ne, manche, tatsächlich haben wir das auch schon erlebt, so, wo eine Mutter gesagt hat, ja, ist ja cool, dass ihr da seid, ne, dann ziehe ich mir komplett raus. Also nee, also da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Ja, einfach, wer einfach
das ist, aber ist auch nicht muss so. Muss die Mama noch kontrollieren.
Ist auch richtig, unterschreiben. und nicht die Schulbegleitung, nein.
In Turmbeutel muss das Kind schon selbst mitbringen.
Auch.
Wie sieht denn das Verhältnis bei euch aus zwischen eben Menschen, die eine Begleitung suchen und Menschen, die anbieten, zu begleiten?
Oh, durchwachsen. Also wir haben ganz, ganz viele Anfragen. Wir haben ganz, ganz viele Kinder, die jemanden suchen. Und wir haben auch viele Leute, die das gerne machen möchten. Für uns ist es aber wichtig, dass die natürlich auch matchen. Das bedeutet nicht, dass von 30 Bewerbern dann auch 30 potenzielle Mitarbeiter da sind, weil gerade beim Thema Diabetes bin ich da dann vielleicht nochmal was strenger und habe nochmal einen genaueren Blick, weil es eine große Verantwortung ist und für uns ist es auch total wichtig, dass das lange funktioniert und dass die Mitarbeiter nicht nach einem Monat oder zwei sagen, oh, das habe ich mir ganz anders vorgestellt, ich möchte doch was anderes machen und dann wieder geht. Ne? Also deswegen ist es da umso wichtiger, am Anfang da ganz sorgfältig zu gucken und da dann vielleicht ein bisschen strenger nochmal drauf zu gucken, was zusammenpasst und was nicht, weswegen ich sagen würde, dass da schon die von Seiten der Kinder da doch bisschen mehr Kinder suchen, als wir dann Bewerber haben. Aber bislang Früher oder später kriegen wir die zusammen.
Euch auf jeden Fall weiterhin ganz, ganz viel Erfolg mit eurer wirklich tollen Arbeit, die ihr macht. Und wir hoffen, dass wir mit unserer Arbeit so ein bisschen zur Aufklärungsarbeit wiederum beigetragen haben, dass man jetzt eben noch mehr auf dem Schirm hat, was ihr da eigentlich alles leistet und was ihr anbietet. Und ich glaube, im Namen von vielen, vielen Familien mit Diabeteskindern kann man euch da nur danken für euren Einsatz. Deswegen euch weiterhin ganz viel Erfolg.
Danke.
Ja, wir haben zu danken für die Einladung.
Eine ganz wichtige Sache, dass es da professionelle Hilfe gibt für Leute, die darauf angewiesen sind und vor allem als Unterstützung für die Eltern.
Oft haben Eltern ja auch Ängste, wenn es ums Thema Diabetes geht, die nicht in die Richtung gehen, wo, was wir jetzt gerade schon so angesprochen haben, so dieses, ich sag mal, klassische mit mein Kind darf keine Hypo bekommen oder sowas, sondern eher so Ängste in Richtung, was ist, wenn mein Kind in der Schule zum Beispiel gemobbt wird wegen des Diabetes. Diese Angst hat auch unsere Podcast-Hörerin Nessie, die hat sie uns über Instagram geschrieben und wir haben mal bei unserem Diabetologen Dr. Payam Adjomand nachgefragt, was er zu so einer Angst sagt.
Ja, das ist in der Tat so, dass man Ängste hat, dass Kinder mit Diabetes gehänselt werden. Aber aus der eigenen Erfahrung weiß ich, dass wenn man die Lehrer und auch ganz offen damit umgeht und auch die Mitschüler mit einbezieht, dass da überhaupt ist überhaupt kein Problem. Da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, aus eigener Familie, dass mit 6 Jahren auch eingeschult und zwar überhaupt kein Problem. Das hat alles bestens funktioniert. Es ist etwas komisch. Ängste sind ja auch berechtigt. Man muss sie auch formulieren, artikulieren, um darüber zu reden. Das Schlimmste ist ja, wenn man Ängste hat und nicht darüber reden kann. Das ist das Schlimmste.
Ich glaube, am Ende geht es ganz viel immer so um Offenheit, um Transparenz, um Toleranz, um Akzeptanz. Aber wirklich eben auch so ein bisschen seine eigene Furcht da zu überwinden. Also sowohl für Eltern, die eben ihre Kinder in eine Schule schicken und denken, oh Mensch, am liebsten möchte ich dem Kind mit allem helfen und immer an seiner Seite sein, als auch eben für das Kind selbst. Ihr werdet es alle schaffen und dafür haben wir auch schon ganz, 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 ganz tolle Beispiele hier im Podcast gehört. Und da möchte ich gerade nochmal die Folge empfehlen mit der Kathi Dahlinger, die uns berichtet hat, die ja die Dianino-Stiftung gegründet hat, wie sie das stemmt mit ihrer Tochter, die Diabetes Typ 1 hat. Und die sind, finde ich, so ein ganz tolles Beispiel, wie man ganz, ganz viel einfach schaffen kann und hinbekommen kann.
Und wenn ihr jetzt noch weitere Tipps braucht, weil ihr eben betroffen seid, weil ihr Eltern seid von einem Kind mit Diabetes, dann empfehle ich euch wärmstens die Folge Nummer 38 von uns, Diabetes und Pubertät. Da haben wir mit einer Kinderärztin gesprochen. Ganz tolle Tipps, wie man über auch Dinge reden kann, wie zum Beispiel, wie ist das mit Alkohol trinken auf Partys. Wärmstens zu empfehlen. Hört mal da gerne rein.
Und ansonsten, wenn ihr weitere Fragen habt, Anregungen, schreibt uns gerne über unseren Insta-Kanal typfrage_der_podcast. Aber auch hier nochmal der Hinweis, wir sind keine Diabetes-Expertinnen und Experten, wir sind kein medizinisches Fachpersonal, wir sind einfach nur die, die aus ihrem Leben erzählen und mit euch zusammen eben über den Alltag mit Diabetes quatschen. Das heißt, falls ihr hieraus jetzt irgendwelche Schlüsse für euch ziehen wollt, für euer Diabetes-Management, irgendwelche Tipps mitnehmen wollt, bei euch in den Alltag integrieren wollt, dann redet bitte vorher nochmal einmal mit eurem medizinischen Fachpersonal drüber.
Und weil Freddy jetzt in das Land der Entons, Pikachus und Schildkrötenbrötchen entschwindet und sich eine Woche dafür nicht lohnt, auch ein bisschen länger weg ist, machen wir eine Woche Pause, ja, damit die Freddy sich in Ruhe damit befassen kann, ob sie jetzt Chicken Neck gegessen hat oder nicht.
Kim, ich würde jetzt gerne Tschüss sagen auf Japanisch zu dir, aber da ich Duolingo, die App, nur installiert habe, um sie dann seit 3 Wochen nicht anzurühren, kann ich es nicht. Was ich sagen kann, ist ein Wasser bitte. Misu, kudasai. Und damit verabschiede ich dich.
Hi heißt ja, I heißt nein.
I heißt nein?
I heißt nein.
Das heißt, wenn die sagen Chicken Neck und ich sag I, dann wissen sie nein.
Dann sagen sie hi.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert uns.